Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Sie bedankt sich für die Solidarität und auch für den Schutz durch die Sicherheitsbehörden. Das hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig Anfang der Woche auf Twitter gemacht, nachdem Mordaufrufe gegen sie auf Telegram verbreitet wurden. Und da zeigt jetzt eine neue Recherche, diese Aufrufe zum Mord, die sind in Telegram-Gruppen absolut kein Einzelfall. Journalist Jan-Henrik Wiebe, der hat sich das ziemlich genau angeschaut, was da abgeht.
Wenn man in ganz vielen Gruppen drin ist, kann man halt in die Suchmaske Begriffe eingeben wie Guillotine, Galgen, Erschießen, Erhängen, all diese schlimmen Sachen. Und dann bin ich dadurch auf diese Aufrufe gestoßen.
Ja, und morgen, am 6. Januar, ist der gewaltsame Sturm aufs US-Kapitol durch Trump-AnhängerInnen ein Jahr her. Wir werden die Bilder von hunderten Menschen, die da ins Kapitol gestürmt sind, wahrscheinlich alle nicht vergessen. Und wir wollen darüber sprechen, was dieser Sturm aufs Kapitol für die USA, für die amerikanische Demokratie bedeutet hat.
Ja, das war ein enormes Ereignis, das sozusagen in Bildern eingefangen hat, was man vorher schon wusste, nämlich, dass die Vereinigten Staaten eine völlig polarisierte Gesellschaft sind, dass sie drüber streiten, wer sie als USA sind.
Und wir fragen uns auch, was da in den nächsten Jahren noch auf die USA zukommen könnte. Es ist Mittwoch, der 5. Januar. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Zuletzt gab es Mordaufrufe gegen Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, auf Telegram. Da haben Mitglieder der Querdenker-Szene in einem Chat darüber gesprochen, Schwesig mit dem Leichenwagen abzuholen. Das LKA ermittelt da jetzt und bei diesen Berichten, da heißt es ja dann oft, ja, diese Mordaufrufe gegen PolitikerInnen, JournalistInnen oder auch WissenschaftlerInnen, das seien Einzelfälle. Sind sie aber nicht. Seit Mitte November wird in Telegram-Gruppen täglich dazu aufgerufen, Menschen zu töten. Das hat mein Kollege Jan-Henrik Wiebe bei einer Recherche festgestellt, die er für Funk gemacht hat. Mit ihm sprechen wir drüber, was er da rausgefunden hat. Jan-Henrik, wie hast du das denn eigentlich recherchiert? Also, weil in manche Telegram-Gruppen, da kommt man ja auch gar nicht so ohne weiteres rein.
Richtig, ja. Ich habe das quasi nach dem Pyramidenprinzip gemacht und habe quasi mit einer Gruppe angefangen, beziehungsweise einem Kanal und dann dort nach Einladungslinks geguckt und bin dann ja immer tiefer quasi vorgestoßen und habe Schicht für Schicht abgetragen und bin dann in immer mehr Gruppen reingekommen. Und dann, wenn man in ganz vielen Gruppen drin ist, dann kann man ja halt in die Suchmaske Begriffe eingeben wie Guillotine, Galgen, Erschießen, Erhängen, all diese schlimmen Sachen. Und dann bin ich dadurch auf diese Aufrufe gestoßen.
Okay, das heißt, du hast dann ganz gezielt eben auch nach Mordaufrufen geschaut. Von wem kommen die Aufrufe? Also treten da vor allem auch Leute mit ihren richtigen Klarnamen auf?
Genau, hätte ich noch nach Gewaltaufrufen gesucht, dann also einfache körperliche Gewalt, dann ja, hätte ich wahrscheinlich irgendwie an einem Tag die 250 voll gehabt. Mhm. Die Personen, die das dort schreiben, die treten tatsächlich auch unter Klarnamen auf, teilweise auch anonym. So genau ist es schwer zu sagen, ob das irgendwie Hälfte-Hälfte ist. Ja. Aber es ist schon sehr erstaunlich, dass Menschen das offen machen, auch mit Profilbild von sich. Und die sind tatsächlich alle etwas älteren Datums, die Menschen, die sich dort rumtreiben und das verbreiten, wahrscheinlich auch nicht so Internet erfahren und denken, ja, das kriegt quasi niemand mit außerhalb ihrer Szene sozusagen. Aber dass dort dann auch Journalistinnen und Journalisten unterwegs sein könnten, damit rechnen sie wahrscheinlich nicht.
Ist in so einem Fall dann natürlich ein Vorteil für dich dann auch als Rechercheur. Gibt es da Gruppen, die dir ganz besonders aufgefallen sind, also wo beispielsweise auch besonders viele Mordaufrufe gepostet worden sind?
Ja, es sind vor allem zwei Gruppen aufgefallen, die ich dem Verschwörer- und QAnon-Spektrum zurechnen würde. Mhm. Und dort war ein bisschen mehr als ein Drittel, würde ich sagen, der Aufrufe getätigt worden. Und ansonsten gab es auch noch ein Forum, wo sich ja vorgebliche Soldaten und Reservisten austauschen. Da gab es auch einige Aufrufe.
Das heißt, das konzentriert sich dann auch auf bestimmte Gruppen, wo es dann eben ganz besonders viel ist. Wenn dann da jemand eben so einen, weiß ich nicht, Mordaufruf postet, widerspricht da auch mal jemand irgendwie und sagt, nee, das geht zu weit oder was auch immer? Oder wie reagieren dann andere Leute in der Gruppe darauf?
Ja, leider reagieren da die Leute eher positiv drauf und posten dann noch einen Galgen drunter als GIF, also so als animiertes Bildchen oder irgendwie ein Snipergewehr oder so. Also es ist wirklich schlimm.
Also eine Art Zustimmung, dann hat man ja den Eindruck, ja, ne, dann zu den Aufrufen. Jetzt gibt es ja unter anderem eine Todesdrohung gegen Manuela Schwesig aktuell, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. In dem Zusammenhang ermittelt jetzt auch das Landeskriminalamt. Hast du das Gefühl, dass die Polizei das auf dem Schirm hat, was da bei Telegram los ist und dass da auch wirklich was passiert?
Nein, ich glaube nicht, dass die Polizei das komplett auf dem Schirm hat, denn diese Dimension ist den Behörden bislang noch nicht bekannt. Also dieses Ausmaß, das dort täglich Todesdrohungen ja geschrieben werden, wie halt auch bei Manuela Schwesig, das ist wirklich gigantisch und eigentlich ja müsste die Polizei da viel, viel mehr machen. Bislang hat sie sich aber bei mir zum Beispiel noch nicht gemeldet.
War das auch das, was dich vielleicht am meisten überrascht hat? Also das Ausmaß der Morddrohung, weil es hieß ja immer auch so, ja, das sind dann vielleicht Einzelfälle, die sind natürlich schlimm, aber das ist jetzt kein riesig breites Phänomen oder so, weil deine Recherche zeigt ja schon, das ist wirklich alles andere als ein Einzelfall, ne?
Richtig, das ist eigentlich auch nur die Spitze des Eisberges, weil ich natürlich nicht alle Telegram-Gruppen durchsuchen kann und da muss man sagen, das ist noch viel, viel mehr und die Behörden müssten da dringend aktiv werden.
Jetzt gibt es ja auch immer wieder Drohungen gegen zum Beispiel Medienvertreterinnen, Medienvertreter. Bist du dann eigentlich jetzt so nach deiner Recherche, also bist in den Gruppen ja wahrscheinlich auch unter einem anderen Namen dann irgendwie beigetreten, aber jetzt veröffentlichst du deine Recherche, deine Artikel ja auch unter deinem richtigen Namen. Bist du da auch schon bedroht worden jetzt?
Nee, bislang noch nicht. Bin selbst auch ein bisschen überrascht. Aber der Artikel wurde dort auf jeden Fall schon aufgegriffen und mit so Lachsmilies versehen. Mal gucken, was da noch so kommt.
Und schützt du dich irgendwie da oder hast du irgendwie Vorkehrungen getroffen oder so?
Ja, ich bin da anonym unterwegs und habe meine Nummer unterdrückt. Also könnten mir höchstens direkt Nachrichten schreiben und dann ja, würde ich sie halt blockieren.
Täglich gibt's in Telegram-Chatgruppen Mordaufrufe aus der Querdenker-Szene. Einzelfälle sind solche Morddrohungen also nicht. Das hat die Recherche von Jan-Henrik Wiebe gezeigt. Mit ihm habe ich drüber gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Solltet ihr Alkohol trinken, also so ganz grundsätzlich, dann habt ihr diesen Satz safe schon mal irgendwann gesagt, nach einem ganz schweren Kater. Ich trinke nie wieder Alkohol. Nie wieder ist für die meisten von uns dann vielleicht doch ein bisschen unrealistisch. Aber so einen Monat, das geht ja schon eher. Der Dry January ist seit Jahren schon ein Ding. Also im Januar keinen Alkohol zu trinken. Dem Körper einfach mal einen Monat Pause gönnen. Nick Potthoff aus dem Deutschlandfunk Nova Team, der hat sich das mal genauer angeschaut. Nick, einen Monat kein Alkohol. Kann man sagen, wie viel das eigentlich so ungefähr ist?
Also ist echt viel, ist natürlich bei jedem unterschiedlich, ne? Bevor einige sagen, hey, ich trinke doch gar nicht, ja, also bei jedem unterschiedlich, aber im Schnitt, zeigt eine Statistik des IFO-Instituts, trinken wir in Deutschland pro Kopf rund 8 Liter Bier und rund 1,5 Liter Wein im Monat und was Spirituosen angeht, kommen da nochmal 21 Shots on top und noch so ein bisschen Schaumwein. Also insgesamt muss ich sagen, wenn man sich diese Menge vorstellt, schon krasse Zahlen.
Ja, und da kann man sich durchaus wirklich mal einen Monat Pause gönnen, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch und der Januar, der bietet sich da für viele natürlich super an. Ne? Also nicht nur wegen der Neujahresvorsätze, sondern weil der Dezember für viele ja schon ja, stark alkoholgetränkt ist. Ich meine, wer trinkt da mal keinen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt? Da gibt es auch Silvester oder während der Feiertage, da macht man ja auch zu jedem Essen mit der Familie, gibt es da schnell mal 1-2 Gläser Wein.
Genau, nach einem alkoholreichen Dezember für viele, dann weniger im Januar. Aber kann man sagen, wie viel so ein Monat Pause bringt?
Also es bringt schon einiges. Man muss aber erstmal unterscheiden, was das uns körperlich und was das vielleicht auch möglicherweise psychisch bringt. Also der körperliche Effekt, der ist schnell zu spüren. Der Internist Thilo Hanfstingel, der hat beim Hessischen Rundfunk zumindest schon mal einen netten Effekt vom Dry January vorausgesagt.
Das sehen Sie natürlich nicht am ersten Tag, aber wenn Sie das 4 Wochen machen, verspreche ich Ihnen, dass Sie das auf der Waage sehen, wenn Sie den Alkohol nicht komplett durch Vanilleeis ersetzen.
Das ist aber nur ein Effekt, ne? Also am wichtigsten ist es natürlich für die Leber, die verfettet gerettet durch regelmäßigen Alkoholkonsum. Und da hat der Alkoholforscher Karl Seitz der Zeit erklärt, wenn man nur eine Woche auf Alkohol verzichtet, geht die Leberverfettung bei jemandem, der regelmäßig trinkt, von 80% auf 30% zurück. Also eine krasse Regeneration. Mhm. Dazu regenerieren auch beim Monat schon andere Organe wie Magen und Darm. Und wir kriegen auch so hilfreiche Sachen wie eine bessere Haut.
Wenn man nicht gerade dann Vanilleeis viel, viel mehr isst.
Ja, muss man aufpassen.
Das sind ja jetzt alles eher physische Auswirkungen. Du meintest ja auch, es gibt auch wirklich psychische.
Ja, also das Körperliche hat damit natürlich auch was zu tun, weil wir schlafen zum Beispiel auch besser und haben mehr Energie. Und das wirkt sich ja dann umgekehrt wieder auf unsere Psyche aus. Aber es ist ja auch vor allem ein guter Test. Also du merkst ja, wie schwer fällt dir das eigentlich, darauf zu verzichten. Man hinterfragt seine Gewohnheiten vielleicht ein wenig und prüft, brauche ich vielleicht das Glas Wein oder das Bier oder die 21 Shots im Monat, brauche ich die? Oder geht es vielleicht auch ohne?
Und das Ganze bringt wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel, wenn wir dann im Februar wieder richtig reinknallen, würde ich jetzt mal schätzen.
Ja, das ist völlig richtig. Also Tilo Hanfstingel fasst das im HR so zusammen.
In der Summe der Schädigungen können Sie natürlich sagen, wenn Sie nur den Januar weniger getrunken haben, den Rest vom Jahr dann wieder so wie immer, dann werden Sie sich ein ganz kleines bisschen was Gutes getan haben, aber viel ist das nicht.
Ja, also einen kleinen Effekt hat es auch dann. Ne? Es ist ja für den Körper immer besser, mal nicht zu trinken, als zu trinken. Aber es soll halt kein Freifahrtschein sein. Und gerade die Leber, die verfettet auch ziemlich schnell wieder. Mediziner empfehlen übrigens generell mindestens 2 alkoholfreie Tage pro Woche. Und dann sollte man eben auch im Rest der Woche nicht übertreiben. Also zur Orientierung, die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, die empfiehlt pro Tag bei Frauen, dass sie nicht mehr als ein kleines Glas Wein trinken, also circa 0,1 Liter. Und bei Männern ist es in etwa das Doppelte, was aber auch ja nicht allzu viel ist. Mhm. Also dieses jeden Tag vielleicht 3-4 Gläser und dann an 2 Tagen Pause, das bringt's nicht. Und das heißt, als Selbsttest und so ja zum Entgiften ist der trockene Januar, der Dry January, echt eine gute Idee. Aber so als Absolution, ich mache das jetzt und sauf den Rest des Jahres viel, dazu ist es nicht geeignet.
Was ein Dry January, also im Januar keinen Alkohol trinken, für den Körper bringen kann oder was auch nicht, hat euch Nick Potthoff erklärt aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Und wichtig ist, das Ganze nicht durch Vanilleeis zu ersetzen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, an die Bilder von vor einem Jahr aus den USA erinnern wir uns alle. Tausende wütende Trump-Anhängerinnen und Anhänger marschieren zum US-Kapitol. Hunderte von ihnen stürmen schließlich und dringen ins Herzstück der amerikanischen Demokratie ein. Ja, die schreien eben Treason, also Verrat, und sie schreien eben Defend the Constitution. Die waren dem Aufruf von Donald Trump gefolgt, nach Washington zu marschieren und gegen den Ausgang der in seinen Augen manipulierten Präsidentschaftswahl zu kämpfen. Und wir erinnern uns zum Beispiel an das Bild dieses QAnon-Schamanen mit Fellmütze, Hörnern und Gesichtsbemalung und so einem Speer, der einer der ersten war, der das Kapitol mitgestürmt hat. 5 Menschen sind bei diesem Tumult, den die Polizei erst nach mehreren Stunden in den Griff bekommen hat, gestorben. Und morgen, am 6. Januar, ist der Sturm aufs Kapitol ein Jahr her. Und wir fragen uns, wie hat dieser Tag die USA und die amerikanische Demokratie verändert? Sprechen wir drüber mit Professor Thomas Jäger, Politikwissenschaftler an der Uni Köln. Herr Jäger, welche Risse hat das Image der USA als City upon a Hill, also als Wahrzeichen der Demokratie, genommen mit diesem Tag, als das Kapitol gestürmt worden ist?
Ja, das war ein enormes Ereignis, das sozusagen in Bildern eingefangen hat, was man vorher schon wusste, nämlich dass die Vereinigten Staaten eine völlig polarisierte Gesellschaft sind, dass sie drüber streiten, wer sie als USA sind, dass die einen sagen, wir sind, wie Sie das gesagt haben, ne, sozusagen die leuchtende Stadt auf dem Hügel, und die anderen sagen, nein, eigentlich sind wir immer noch diese Sklavenhaltergesellschaft, davon haben wir uns immer noch nicht emanzipiert. Und das brach sich hier Bahn, indem eben die einen im Kapitol waren und einen ganz gewöhnlichen Vorgang nach der Wahl ausführen wollten und die anderen geschrien haben, das ist unser Haus, wir wollen da rein, wir lassen uns die Wahl nicht stehlen.
Das heißt, es ist, wie Sie sagen, das ist nicht letztes Jahr, da ist was kaputt gegangen durch diesen Sturm, sondern es hat nur offengelegt, was sowieso schon in den USA, auch in dem System gebrodelt hat. Würden Sie sagen, dass man die USA und auch die politischen Institutionen aber seit diesem Ereignis noch genauso respektiert? Oder ist da auch was an Respekt verloren gegangen?
Also es ist so, dass die politischen Institutionen in den USA eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht wirklich mehr respektiert werden. Also das Ansehen des Parlaments ist etwa bei 15% der Bevölkerung hoch. Mhm. Mehr ist das nicht. Und der Präsident wird vielleicht von 30-40% respektiert. Also da gibt es sozusagen eine ganz große Skepsis, die die amerikanische Gesellschaft gegenüber der Politik hat. Um es auf den Punkt zu bringen, sie halten die meisten Politiker für korrupt. Und das ist ja ein Grund gewesen, warum man sich aus Washington eigentlich keine Heilung der Situation erwartet.
Was würden Sie sagen, hat dieser Sturm aufs Kapitol verändert? Also gab es da Maßnahmen, die danach auch innerhalb des amerikanischen Systems getroffen worden sind, um sowas vielleicht auch zu verhindern?
Also ganz praktisch hat es dazu geführt, dass die Sicherheit des Kapitols jetzt noch stärker betrachtet wird. Also in den letzten Tagen ist immer wieder gesagt worden, wird man jetzt am 6. zum Jahrestag damit rechnen müssen, dass es irgendwelche Demonstrationen gibt, dass wieder Gewalt ausbricht. Das betrachtet man genauer. Das ist das eine. Es hat dazu geführt, dass 725 Verfahren eröffnet wurden und Menschen verurteilt werden. Es hat aber in Washington vor allem dazu geführt, dass man eben nicht zusammengekommen ist, um gemeinsam aufzuarbeiten, was am 6.1.2021 geschah und das wiederum in die Gesellschaft zurückspiegelt, indem man sich nämlich in den USA noch nicht mal einig wird, was ist denn da passiert? War das dann versuchter Staatsstreich oder hat hier das FBI möglicherweise Provokateure geschickt? Das sind sozusagen die unterschiedlichen Erzählungen darüber, die momentan im Land verbreitet werden.
Das heißt, neben juristischer Aufarbeitung ist eben ja die Aufarbeitung innerhalb des Landes, auch innerhalb des politischen Systems, findet nicht so richtig statt. Ein kanadischer Professor Thomas Homer Dixon, der hat in einem Artikel jetzt gewarnt, wenn Trump 2024 zurück ins Amt kommen sollte, dann könnte die US-amerikanische Demokratie bis 2025 zusammenbrechen und im Zuge dessen könnte bis 2030 eine rechte Diktatur in den USA herrschen. Sehen Sie diese, ich sage mal, wirklich sehr überspitzte Gefahr, sehen Sie die auch?
Das sind alles Diskussionen, auch die Frage, ob sozusagen ein neues rechtes System entsteht, genauso wie die Frage, ob ein kommunistisches System entsteht. Das ist alles, sind Dinge, die seit Jahrzehnten schon besprochen werden. Und da wäre ich viel gelassener und würde mit Churchill sagen, die Amerikaner machen am Ende immer das Richtige, nachdem sie vorher alles andere probiert haben.
Professor Thomas Jäger über die Demokratie in den USA, ein Jahr nach dem Sturm aufs Kapitol. In Deutschlandfunk Nova. Danke fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er ist im Begriff, die am wenigsten beliebte Person des Landes zu werden, heißt es in der australischen Tageszeitung The Age. Ja, von wem sprechen wir hier? Von Tennis-Star Novak Djokovic. Er will an den Australian Open teilnehmen, fangen ja am 17. Januar an. Er ist aber offenbar ungeimpft und dürfte dann eigentlich nicht nach Australien einreisen. Er hat gesagt, er hätte jetzt eine Ausnahmeregelung bekommen und die australische Presse, die hat ihn dafür in der Luft zerrissen, muss man sagen. Das Ganze hat sich bis zum australischen Premier Scott Morrison hochgeschaukelt und der hat heute Folgendes gesagt.
So we await his presentation and what evidence he provides to support that. If that evidence is insufficient, then he won't be treated any different to anyone else and he'll be on the next plane home. So there should be no special rules for Novak Djokovic at all.
Ja, er könne direkt wieder zurück nach Hause fliegen, wenn er keine gültige Ausnahmeregelung hat. Und offenbar gibt es jetzt aber auch Probleme mit der Einreise von Novak Djokovic. Wir sprechen drüber mit Christina Hövelhans aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Christina, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand?
Ja, also Djokovic ist inzwischen gelandet in Melbourne im Bundesstaat Victoria am späten Abend australischer Zeit. Und da gab es dann offensichtlich Probleme bei der Einreise. Grenzschützer haben sein Visum kontrolliert und die Zeitung The Age berichtet, dass unklar war, ob Novak Djokovic die erforderlichen Dokumente vorlegen konnte. Für eine Einreise nach Australien muss man nämlich gegen Corona geimpft sein. Und genau das ist Djokovic eben offenbar nicht. Es wird angenommen, dass Djokovic deshalb eine Ausnahmegenehmigung für die Australian Open bekommen hat, weil er stattdessen eine Corona-Impfung Corona-Infektion in den letzten 6 Monaten vorweisen konnte. Ob das jetzt aber reicht, um überhaupt ins Land einzureisen, das ist offenbar unklar. Die Behörden in Victoria, die haben die Unterstützung für eine Einreise verweigert. Die Grenzbeamten können ihn aber trotzdem ins Land lassen. Im Moment ist unklar, wo Djokovic ist und ob er in Australien bleiben kann. Die australische Innenministerin Karen Andrews hat vor der Sache am Flughafen schon gesagt, die Grenzregeln würden von der Nationalregierung überwacht. Ja, und der Premier Scott Morrison, den haben wir ja gehört, der fordert einen Nachweis, dass Djokovic nicht geimpft werden kann, dass er also medizinische Gründe vorlegt.
Es ist also Stand jetzt noch nicht klar, ob die Behörden Djokovic wirklich ins Land dann lassen. Aber wie kam es denn überhaupt zu dieser Ausnahme, dass er bei den Australian Open mitspielen soll?
Also Djokovic hat einen Antrag auf Befreiung von der Impfpflicht gestellt, denn nur Spielerinnen und Spieler, die gegen Corona geimpft sind oder eine medizinische Ausnahmegenehmigung haben, die dürfen an den Australian Open teilnehmen. Djokovic hat bislang nicht erzählt, ob er geimpft ist oder nicht, aber klar, wegen der Ausnahmegenehmigung kann man davon ausgehen, er ist es nicht. Die Frage ist jetzt, warum hat er die Befreiung von der Impfpflicht bekommen? Schwere medizinische Probleme, wegen derer er sich jetzt nicht impfen lassen kann, die kann man sich irgendwie nicht vorstellen bei einem Profisportler. Vom australischen Tennisverband heißt es, dass die meisten, die einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung gestellt haben, das deshalb gemacht haben, weil sie in den vergangenen 6 Monaten mit Corona infiziert waren, also viele Antikörper haben. Und Quellen, die mit Djokovics Situation vertraut sind, die sagen, dass er diesen Grund wohl auch angegeben hat.
Jetzt ist mal abgesehen davon, wie das Ganze ausgeht, muss man doch wirklich sagen, der Ruf der Australian Open, der leidet da unglaublich drunter. Also eigentlich profitiert da doch niemand von. Alle regen sich auf und das Turnier mit Djokovic, wenn er wirklich teilnehmen würde, das würde sich doch überhaupt nicht um den Sport drehen, sondern nur um dieses ganze Corona-Impfungsdrama, oder?
Ja, also zumindest im Moment richtet sich die Kritik vor allem gegen Novak Djokovic, denn das Ganze hat schon irgendwie auch Geschmäckle. Also er ist der Titelverteidiger bei den Australian Open und wenn er wieder gewinnt, dann hat er die meisten Grand-Slam-Siege, also die meisten Siege bei den wichtigsten Turnieren der Welt, 21 insgesamt. Und damit würde er seine Konkurrenten Rafael Nadal und Roger Federer hinter sich lassen. Aber man muss auch sagen, Djokovic ist zumindest nicht der Einzige mit dieser Ausnahmegenehmigung. Eine Handvoll Profis und Betreuerinnen und Betreuer soll die bekommen haben. Das hat der Turnierchef der Australian Open gesagt. Allerdings haben auch 26 eine beantragt. Also die meisten haben keine Ausnahmegenehmigung bekommen. Und das Presseecho zu Djokovic, das ist jetzt wirklich verheerend. Die Canberra Times, du hast ja auch eben schon zitiert, die haben zum Beispiel daran erinnert, dass viele Australierinnen und Australier ja während der Pandemie teilweise noch nicht mal durchs eigene Land reisen konnten. Und die Canberra Times meint eben auch, die Regeln sind für einen globalen Sportsuperstar jetzt offenbar andere.
Ja, nicht mal durchs eigene Land reisen und auch zum Beispiel nicht an der Beerdigung von Familienangehörigen oder so teilnehmen, habe ich auch in Zeitungen gelesen. Also wirklich komplett vernichtend. Was glaubst du, wird Djokovic in 2 Wochen jetzt auf dem Platz stehen?
Ja, das kann ich tatsächlich überhaupt nicht einschätzen. Das hängt jetzt alles davon ab, ob er überhaupt ins Land gelassen wird. Diese Ausnahmegenehmigung, die er fürs Turnier bekommen hat, die alleine reicht auf jeden Fall nicht.
Also selbst wenn er dann auf dem Platz steht, ne, ausgebuht werden, da wird er auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich mich das an seiner Stelle trauen würde. Tennisprofi Novak Djokovic will an den Australian Open teilnehmen, ist aber offenbar nicht geimpft. Und für welche Probleme das gerade sorgt, hat euch Christina Hövelhans aus der Deutschlandfunk Sportredaktion erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, die Corona-Zahlen steigen wieder und die Omikron-Variante wird schon bald in Deutschland dominant sein. Das sagen WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler voraus. Die Pandemie ist also noch immer in vollem Gange und deswegen saßen heute unter anderem die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder zusammen und haben beraten und auch die KultusministerInnen. Was deren Forderungen sind, sprechen wir drüber mit Maximilian Brose aus unserem Hauptstadtstudio. Maximilian, Bundesgesundheitsminister Karl Lauter, der will ja am Freitag über strengere Kontaktbeschränkungen und kürzere Quarantänezeiten sprechen, hat dazu auch heute ein Konzept vorgelegt. Aber auch die GesundheitsministerInnen der Länder haben ja heute gesprochen. Was fordern die denn?
Ja, die beziehen sich quasi auch auf das Konzept, was Karl Lauterbach mit dem RKI vorgelegt hat. Und die fordern oder die schlagen vor, dass Personen der kritischen Infrastruktur bei Omikron-Infektionen sich nach 5 Tagen freitesten können. Und zwar mit einem PCR-Test, aber auch nur, wenn sie eine Impfung haben. Mhm. Und kritische Infrastruktur, das ist jetzt medizinisch, pflegerisches Personal, Leute, die in der Kinderbetreuung oder Bildungseinrichtungen arbeiten, aber auch Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst. Oder auch Menschen, die in der Telekommunikation sowie Energie- und Wasserversorgung arbeiten. Mhm. Und außerdem gilt für die Allgemeinbevölkerung, für uns alle, dass enge Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten, dass die jetzt sich nach 7 Tagen aus ihrer Quarantäne freitesten können.
Okay, das heißt, die mussten ja bis jetzt 14 Tage lang in Quarantäne, auch wenn sie Kontakt zu einem Corona-Infizierten mit Omikron hatten. Gibt es denn dafür Geimpfte nochmal Sonderregelungen?
Ja, die gibt es. Und zwar können vollständig Geimpfte wenn vollständig geimpfte enge Kontaktpersonen jetzt von Omikron-Infizierten sind, dann brauchen sie keinen PCR-Test am Ende der Quarantäne, anders als Leute, die keine Impfung haben. Und wer jetzt sogar geboostert ist, der muss erst gar nicht in Quarantäne. Hier empfiehlt das RKI aber halt regelmäßige Selbsttests. Ja, und das sind halt die Empfehlungen der GesundheitsministerInnen, die jetzt an die MinisterpräsidentInnenkonferenz am Freitag gehen. Und Lauterbach und das RKI, die hatten auch ein Papier vorgelegt, das teilweise noch weitergegangen wäre, was die Quarantäne-Einschränkungen anging.
Okay, was dann am Ende eben entschieden wird, da sprechen wir dann am Freitag ganz sicherlich eben auch drüber. Die KultusministerInnen der Länder haben sich ja auch getroffen. Da ging es vor allem um die Frage, wie es bei den Schulen weitergeht. Konnten die Frage soweit erstmal beantworten?
Ja, die haben zumindest eine Antwort gegeben. Karin Prien, die Bildungsministerin Schleswig-Holsteins und auch Vorsitzende der KultusministerInnenkonferenz, die betont halt, dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen jetzt noch stärker in den Blick genommen werden müsse. Und das bedeutet,
dass wir die Schulen erst dann schließen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Zentral ist, dass das Präsenzlernen höchste Priorität hat.
Und das war auch schon das, was die KultusministerInnenkonferenz quasi im Dezember gesagt hat. Und das ist auch auf einer Linie, was die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzke fordert. Ja, das Ganze ist aber jetzt natürlich nur ein Appell, weil Bildung natürlich weiterhin Ländersache ist. Aber es gab noch einen weiteren Appell, nämlich dass Schulen und die Leute, die dort arbeiten, also Lehrer und Lehrerinnen, Infrastruktur zählen sollen und dass dadurch die Quarantäne für LehrerInnen halt verkürzt werden soll. Und das ist ja dann auch von den Gesundheitsministern und Ministerinnen so aufgenommen worden.
Die Forderungen der LandesgesundheitsministerInnen und auch der Kultusministerinnen und Minister vor der Bund-Länder-Konferenz am Freitag, die hat euch Maximilian Brose aus unserem Hauptstadtstudio zusammengefasst. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was habt ihr morgen so vor? Wenn ihr in Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen-Anhalt lebt, dann habt ihr ja frei, könnt ihr wandern gehen oder so. Und wir haben uns da gefragt, gut, mobiles Arbeiten, wenn wir uns jetzt einfach morgen noch schnell in eins dieser 3 Bundesländer begeben würden und unseren Arbeitsplatz dahin verlegen, können wir dann nicht auch frei machen? Eine Frage, die wir klären wollen mit Arbeitsrechtler Albrecht Nils, arbeitet in der Kanzlei Puschwalich in Hamburg. Herr Nils, wenn ich mich aus dem mobilen Arbeiten morgen spontan in den Feiertag verabschiede, dann findet mein Arbeitgeber das wahrscheinlich jetzt nicht so toll. Aber die Frage ist ja, hat er am Ende Pech gehabt oder ich?
Es kommt darauf an, ob Sie gezielt nur wegen eines Feiertags Ihren mobilen Arbeitsort in ein anderes Bundesland verlegen. Dann haben Sie die größeren Probleme. Oder Sie sind sowieso dort und nehmen den Feiertag gleichsam automatisch mit. Dann muss der Arbeitgeber sich damit abfinden.
Das heißt, wenn ich jetzt durch Zufall, warum auch immer, meinen mobilen Arbeitsplatz in einem der 3 Bundesländer, an dem morgen Feiertag ist, wenn ich da sowieso schon bin, dann kann ich ruhig sagen, ja, heute ist ja Feiertag, ich bin raus. Aber wenn ich jetzt extra dafür hinfahren würde, also nach Bayern zum Beispiel, ich sage, ja, fahre ich mal nach München, habe ich morgen frei, das wäre dann auch rein rechtlich nicht erlaubt. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Genau, das hätte den dringenden Verdacht, rechtsmissbräuchlich zu sein. Und der Arbeitgeber würde wohl und auch zu Recht sagen, dass er Ihnen für diesen Tag jedenfalls keine Vergütung schuldet. Das Ganze gilt natürlich nur dann, wenn Sie nicht sowieso Vereinbarungen dafür getroffen haben. Das wird zunehmend gemacht. Aber wenn nur mobile Arbeit, also der Arbeitnehmer darf frei wählen, vereinbart ist und man begibt sich gezielt in ein anderes Bundesland, dann kann es schwierig werden.
Was kann denn dann im schlimmsten Fall passieren? Was wäre dann mein Risiko? Kann ich abgemahnt werden, gekündigt oder was kann passieren?
Eine Kündigung so neu und so unklar, die Rechtslage da noch ist, sicherlich nicht. Eine Abmahnung wäre denkbar. Die naheliegendste Idee für Ihren Arbeitgeber wäre aber, dass er sagt, Sie haben an diesem Tag nicht gearbeitet, obwohl Sie es hätten tun müssen. Und er zahlt Ihnen schlicht Ihr Gehalt nicht.
Gibt es da grundsätzlich dann noch einen Unterschied zwischen mobilem Arbeiten und Homeoffice?
Ja, auf jeden Fall. Beim Homeoffice gibt es einen festen Arbeitsort, eben das Home, das Zuhause des Arbeitnehmers. Dann gelten auch die Feiertage dort vor Ort. Mhm. Das mobile Arbeiten stellt es uns gerade frei. Das heißt, ich darf heute in Schleswig-Holstein, morgen in Nordrhein-Westfalen arbeiten. Und da bin ich eben, wie der Name sagt, ganz mobil. Homeoffice ist letztlich ein fester Arbeitsplatz, aber eben am privaten Wohnort des Arbeitnehmers.
Hatten Sie denn in Ihrer Kanzlei schon mal so einen Fall, dass jemand dann eben im mobilen Arbeiten in ein anderes Bundesland quasi gewechselt ist, um den dortigen Feiertag mitzunehmen?
Ja, die Fälle gibt es und die Anfragen, die wir von unseren Mandanten bekommen, gibt es auch und zunehmend. Es wird jetzt aber mehr und mehr mit Vereinbarungen gegengesteuert. Arbeitsgerichte haben dazu, soweit wir nun wissen, bisher noch nicht entschieden. Dafür ist das Ganze auch zu neu.
Und unterm Strich, würden Sie das jetzt machen oder empfehlen, also dass man sich das so plant, dass man das mobile Arbeiten an dem Feiertag dann vielleicht doch in ein Bundesland verlegt, wo dann eben frei ist? Es sind ja aufs Jahr gerechnet, wären das ja zum Beispiel 5 zusätzliche Tage könnten das sein.
Ich würde es nicht empfehlen, das gezielt zu machen, dass man die Feiertage dort vor Ort mitnimmt, die dann sowieso anfallen, weil ich zum Beispiel 2 Wochen in Bayern arbeite. Das ist unkritisch, wenn es nicht anders vereinbart ist. Aber das, um Ihre Frage so zu beantworten, ich würde es nicht empfehlen, gezielt durch die Bundesländer zu touren, um das Maximum an Feiertagen rauszuholen.
Also klare Ansage zum Abschluss, bleibt lieber zu Hause. Albrecht Nils, Arbeitsrechtler, war das, über den Feiertagstourismus im mobilen Arbeiten.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.